Als Daniel Barenboim 1992 die Leitung der Staatsoper unter den Linden übernahm, machte er keinen Hehl daraus, dass sein Interesse vor allem der Staatskapelle Berlin und ihrem Klang galt.
Er erinnerte mich an den Klang, mit dem ich aufgewachsen war. An den Klang des Israel Philharmonic Orchestra, dessen Musiker ja zum größten Teil aus allen Ländern Europas eingewandert waren.
Nicht nur für Barenboim, sondern für die gesamte Welt westlich des Eisernen Vorhangs tauchte dieses Orchester in den frühen 90er Jahren wie ein Schatz aus einem längst gesunkenen Schiff auf. Es hatte vor 1933 mit den berühmtesten Dirigenten der Welt gearbeitet, zum Beispiel mit Bruno Walter, Erich Kleiber, Richard Strauss und Wilhelm Furtwängler. In der DDR dann hatte die Staatskapelle über Jahrzehnte keinen Austausch mit der internationalen Orchesterszene gehabt. Seine Traditionen der Vorkriegszeit hatte das Orchester aber an seine jungen Mitglieder weitergegeben, zum Beispiel einen ungewöhnlich dunklen Streicherklang. Mit der Staatskapelle war der älteste noch lebendige Teil von Berlins Musikgeschichte nun wieder für die ganze Welt erlebbar. Denn das Orchester war die Nachfolgeinstitution der einstigen Hofkapelle der preußischen Könige und Kaiser. Nach 350 Jahren war sie 1918 kurzerhand umbenannt worden.
Alles, was in ihren alten Namen auf das preußische Königs- und das deutsche Kaisertum hingewiesen hatte, wurde getilgt. Noch am Mittag des 8. November 1918 hatte Richard Strauss die Königliche Kapelle bei einem Sinfoniekonzert dirigiert. Nun hieß sie schlicht Kapelle der Staatsoper. Im Laufe des nächsten Jahres wurde die Bezeichnung Staatskapelle gebräuchlich. Zunächst in der Variante Preußische Staatskapelle. Später sollte sich der Name durchsetzen, den das Orchester bis heute trägt: Staatskapelle Berlin.
Als Herausgeber des Bandes zu 450 Jahren Staatskapelle Berlin zeichnet Detlef Giese verantwortlich, langjähriger Dramaturg an der Staatsoper unter den Linden. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Giese versteht sich als nüchterner Chronist. Erzählerischer Schwung fehlt deshalb öfters mal. Dass man das Buch trotzdem mit Interesse liest, liegt einfach daran, dass diese Hofkapelle über die Jahrhunderte immer wieder an bedeutenden musikhistorischen Konstellationen beteiligt war, wenn auch ihre mutmaßlichen Anfänge unter Kurfürst Joachim II. Im Dunkeln liegen. Nachweisbar sind für dessen Epoche im 16. Jahrhundert Ritterspiele, Aufzüge, Ringrennen und Feste der kurfürstlichen Familie vor dem Berliner Stadtschloss, aber keine Musik. Ohne diese, so die Autoren des Bandes, seien aber solche Feierlichkeiten nicht vorstellbar.
Als Beweise für die Existenz einer kurbrandenburgischen Hofkantorei unter Kurfürst Joachim II. Werden Texte angesehen, die der Bibliothekar Gottlieb Friedländer im Königlichen Hausarchiv entdeckt hatte und 1840 der Öffentlichkeit als Kapellordnung und Fragment einer weiteren Kapellordnung vorstellte.
Mit der frühen preußischen Hofkapelle ging es mal steil bergauf, mal steil bergab. Interessante künstlerische Aufgaben und mehr Geld gab es immer unter jenen Fürsten, die von den Historikern eher als verschwendungssüchtig deklariert wurden. Unter den eher kriegführenden Herrschern dann war es genau umgekehrt.
Die personale Stärke der Kapelle schwankte unter dem großen Kurfürsten, wie Friedrich Wilhelm nach seinem Sieg im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg genannt wurde, zwischen 8 und 13 Musikern. Hinzu kam mindestens ein Instrumentenbauer. Schwankend war leider auch die Besoldung. Mehrmals wurden die Musiker vorstellig, weil sie fast ein Jahr lang kein Gehalt mehr bekommen hatten. Und dies in Zeiten, als Arbeiten bis zum Umfallen wörtlich zu verstehen war.
Der für die Geschichte der Hofkapelle wichtigste Fürst war zweifellos Friedrich II. Er gründete nach jahrzehntelanger Vernachlässigung nicht nur die Hofkapelle neu und warb berühmte Musiker wie Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quanz und viele andere an. Friedrich ließ auch die königliche Hofoper unter den Linden erbauen und schuf damit die künftige Hauptwirkungsstätte des Orchesters. Die drei Autoren des Jubiläumsbandes schildern auch die changierende Stellung der Hofkapelle zwischen Adel und Bürgertum im 19. Jahrhundert. Die Hof- und später die Staatskapelle wirkte bei entscheidenden musikgeschichtlichen Ereignissen als unauffällige Hauptprotagonistin. Es gibt kaum Musikliebhaber, die nicht schon mal irgendwie von der legendären Wiederaufführung der Bachschen Matthäuspassion in Berlin im Jahr 1829 gehört haben. Der Chor war bekanntlich die Berliner Singakademie, das Orchester bleibt meistens unerwähnt. Und handelt es sich über 100 Jahre später bei der Fotografie des jungen jüdischen Geigers Yehudi Menuhin an der Seite des Dirigenten Wilhelm Furtwängler nicht um eines der berühmtesten Bilder der Zeitgeschichte? Dass damals im Oktober 1947 zugunsten der jüdischen Gemeinde Berlins ein Wohltätigkeitskonzert spielende Orchester war übrigens die Staatskapelle Berlin. Solche und andere historische Ereignisse macht das Buch zu 450 Jahren Staatskapelle überhaupt erst bewusst.